Rechtfertigung aus Glauben. Wir hören dazu die beiden ersten Verse aus Römer 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang erlangt haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen, und rühmen uns in Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Rechtfertigung aus Glauben ist einer der wichtigsten Begriffe im Neuen Testament und es ist kein ganz leichter Begriff. Zunächst sei ganz offen gesagt, dass er unserem menschlichen Denken völlig entgegensteht. Wir erklären einen Menschen für gerecht, wenn er sich gerecht verhält, gerecht handelt. Und wir haben heute Abend das Wort gelesen, dass Gott gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Etwas ganz anderes, als wir es gewohnt sind. Rechtfertigung aus Glauben war auch in der Reformation der große Begriff. Und da waren es vor allen Dingen zwei Bibelworte, auf die immer wieder zurückgegriffen wurde. Einmal Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und dann Römer 3, Vers 28, wir urteilen, dass ein Mensch gerechtfertigt wird durch den Glauben ohne des Gesetzes Werke. Der erste Vers ist nicht ganz ohne Schwierigkeit. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Warum der Gerechte? Warum nicht alle? Nach meiner Überzeugung ist der Sinn dieser. Die Frage, wie er zurechtkommen kann, kann überhaupt nur für den Gerechten gestellt werden. Der könnte möglicherweise von seinen Werken leben, der Ungerechte ganz sicher nicht. Und der Sinn des Verses ist, selbst der Gerechte kann nur aus Glauben leben. Das andere Wort aus Römer 8 stellt eindeutig gegenüber Glaube und Werke. Wir urteilen, dass ein Mensch gerechtfertigt wird durch den Glauben ohne des Gesetzes Werke. Für uns heute gibt es das Gesetz nicht mehr in dem Sinne, wie es für die Israeliten bestand. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass wenn von Gesetz gesprochen wird, auf uns übertragen von guten Werken gesprochen wird. Von einer Leistung, die der Mensch erbringt, um Gott zu gefallen. Das entspricht unserem natürlichen Denken. In unserem Leben muss ich etwas bieten, muss ich etwas leisten, um eine Gegenleistung zu bekommen. Wer nichts leistet, bekommt selber auch nichts und steht arm und mittellos da. Und da kann man verstehen, dass der Gedanke auch auf den Bereich Gottes übertragen wird. Und dass man sich sagt, ich muss Gott etwas bieten, ich muss etwas leisten. Diesem Gedanken begegnen wir im Neuen Testament immer wieder und er wird immer wieder abgelehnt. Wir wollen ein Wort aus Johannes 6 lesen, von Vers 28 an. Da sprachen sie, die Juden, zu ihm, dem Herrn, was sollen wir tun, auf dass wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubet, den er gesandt hat. Diese Menschen wollten etwas tun. Und der Herr sagt ihnen, ihr könnt gar nichts tun. Was von euch erwartet wird, ist, dass ihr dem vertraut, den Gott gesandt hat. Wir wollen zu diesem Gedanken
noch einen Vers aus Galater 2 lesen. Galater 2, Vers 16. Da wird immer wieder von Gesetzeswerken gesprochen. Da wir aber nicht das Verhältnis zum Gesetz haben wie die Israeliten, will ich einmal anstelle dessen gute Werke lesen. Ich sage aber ganz klar, im Text steht Gesetzeswerke. Und nun achten wir einmal darauf. Der Apostel Paulus sagt dasselbe von jeder Behauptung dreimal. Man hat den Eindruck, er will das seinen Lesern einhämmern. Er sagt immer wieder dasselbe. Galater 2, Vers 16. Wir wissen, dass der Mensch nicht aus guten Werken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Auch wir haben an Christus geglaubt, auf dass wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus guten Werken, weil aus guten Werken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Das ist die klare Botschaft des Evangeliums. Wir können nicht aus Werken gerechtfertigt werden, nicht dadurch, dass wir das Gesetz halten. Wir werden gerechtfertigt dadurch, dass wir an den Herrn Jesus glauben, unser Vertrauen in ihn setzen. Das stößt auf den energischen Widerstand aller religiösen Menschen. In 1. Korinther 1, Vers 23 schreibt der Apostel Paulus: Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Man muss wissen, die Juden stehen für die religiösen Menschen und die Griechen für die Intellektuellen. Und Paulus sagt, wenn wir Christus als gekreuzigt predigen, dann ist das für die Religiösen ein Ärgernis und für die Intellektuellen eine Torheit. Und das kann man sich so gut vorstellen. Überlegen wir einmal. Da ist jemand 30 Jahre lang ganz treu in seine Kirche oder in seine Freikirche gegangen. Macht keinen Unterschied. Er hat gespendet, er hat sich bemüht, ordentlich zu leben. Und jetzt sagt ihm einer aufgrund des Evangeliums: So kommst du nicht ans Ziel. Und dann kommt da ein anderer, der überhaupt nichts getan hat, an dem alles verkehrt war. Und er nimmt die Gnade Jesu im Glauben für sich in Anspruch. Und das Evangelium sagt, der ist gerecht vor Gott. Dann kann man verstehen, das ist den Religiösen ein Ärgernis. Gar kein Zweifel. Aber so sagt es das Wort Gottes. Warum denn nicht aus Werken? Ganz einfach, weil uns das nicht möglich ist. Und es ist uns nicht möglich, weil wir böse sind. Wir sind nicht gute Menschen, die hin und wieder etwas Böses tun. Wir sind böse Menschen, die hin und wieder etwas Gutes tun. Ein ganz gewaltiger Unterschied. In unserer innersten Struktur böse. Ich erinnere an ein Wort, das ich schon oft zitiert habe. Matthäus 15, Vers 19. Da sagt der Herr Jesus: Aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis. Und diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Unser Herz, das ist unsere Wesensmitte. Jedenfalls gebraucht die Bibel den Ausdruck so. Das ist der eigentliche, der verborgene Mensch. Und von dem sagt der Herr Jesus, der ist böse. Und aus dem kommen die unreinen Gedanken. Wie sollen wir da Gutes tun? Der Apostel Paulus sagt von sich, Römer 7, Vers 18,
Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Ich weiß nicht, ob wir auch alle so weit sind. Wahrscheinlich ist mancher hier, der sagt, in mir wohnt nicht nur Gutes. Vielleicht sind viele hier, die sagen, in mir wohnt wenig Gutes. Aber der Apostel Paulus sagt, in mir wohnt nichts Gutes. Das ist die richtige Schau von uns Menschen. Und darum können wir durch eigene Gerechtigkeit nicht vor Gott bestehen. Wir brauchen die Gerechtigkeit Jesu, die wir im Glauben ergreifen. Und weil kein Mensch aus eigener Gerechtigkeit kommen kann, darum kann auch nie einer sagen, ich bin zu schlecht, ich bin zu sündig, ich kann überhaupt nicht kommen. Die Bibel gibt uns extreme Beispiele. Der Erste, der unter dem Kreuz Frieden fand, war ein Verbrecher, den die Römer hingerichtet haben. Wir wissen nicht, was er gemacht hat. Er wird ein Übeltäter genannt und sein Kollege sagt zu ihm, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Und der ist der Erste, der mit dem Herrn Jesus ins Paradies ging. Ach, Gott setzt immer Meilensteine. Und jetzt kann sich einer mit dem vergleichen. Und darf sich an dem aufrichten und darf sagen, sieh da, der Mann fand Vergebung. Der konnte nichts tun. Der hing ja angenagelt am Kreuz. Er konnte nur noch das tun, was das Wort Gottes immer betont. Buße und Glauben. Die beiden Dinge brachte er mit. Er sagte, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Das war Buße. Und er hatte den Glauben an den Herrn Jesus, wenn er ihn anredete, Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reiche kommst. Dann will ich noch den Apostel Paulus zitieren, um zu zeigen, dass tatsächlich echte Sünder unter dem Kreuz Frieden finden. Wir wollen ein Wort aus 1. Timotheus 1 lesen, von Vers 16 an. Da spricht der Apostel Paulus von sich und er nennt sich den Ersten der Sünder im Sinne von der Größte der Sünder. Er sagt, aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf dass an mir, dem Ersten, Jesus Christus, die ganze Langmut erzeige, zum Vorbilde für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Also da ist keiner zu schlecht. Der Schlechteste kann kommen. Es ist aber auch keiner so gut, dass er ohne Gottes Gnade bestehen könnte. In 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir ein besonders schönes Wort. Da heißt es, den, der Sünde nicht kannte, Jesus Christus ist gemeint, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Da wird uns so schön der Tausch der Rollen gezeigt. Der Herr, der Gerechte, wurde mit unserer Schuld beladen. Und wir, die Ungerechten, können Gottes Gerechtigkeit durch ihn empfangen, falls wir sie im Glauben für uns in Anspruch nehmen. Der Mensch ist ganz in die Sünde gefallen und der Herr Jesus erlöst ihn vollständig. Da ist keiner so gut, dass er allein bestehen könnte. Alle sind Sünder. Und Jesu Gnade ist so groß, dass sie auch den größten Sünder erfasst. Wenn einer sagt, ich bin zu schlecht, um Vergebung zu finden, der beleidigt unseren Herrn. Der sagt, Herr, du hast ein wunderbares Erlösungswerk vollbracht. Du hast viele Menschen errettet. Allerdings mich, mich kannst du nicht fassen. Ich bin viel zu weit unten. Das ist eine Beleidigung unseres Herrn. Aber die Bibel sagt etwas noch Schlimmeres. Die Bibel sagt sogar, der macht Gott zum Lügner. Und wir wollen dazu einmal 1. Johannes 5 von Vers 10 anlesen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht geglaubt hat an das Zeugnis, welches Gott gezeugt hat über seinen Sohn. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohne. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Rechtfertigung aus Glauben, das ist Gottes Erfindung, um Menschen zu helfen, die sich aus eigener Kraft nie hätten helfen können, denen Gott aber unbedingt helfen wollte. Und da hat er diesen Weg erfunden, Rechtfertigung aus Glauben. Sehen wir uns jetzt einmal unseren Text an. Da haben wir gelesen, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das ist also das Ziel, Frieden mit Gott. Und dazu müssen wir wissen, dass wir von Anfang an, von Natur, keinen Frieden haben. Ja, wir sind sogar Feinde Gottes. In Römer 5, Vers 10 steht, denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden? Also von Anfang an ist jeder Mensch ein Feind Gottes, ob er es weiß oder nicht. Dasselbe sagt uns auch Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, von vornherein liegt der Zorn Gottes auf allen Menschen. Ein Mensch braucht gar nichts zu tun, um unter den Zorn zu kommen. Da ist er schon. Er muss etwas tun, um frei zu werden von dem Zorn. Das müssen wir ganz klar sehen. Warum zürnt Gott? Auch darauf gibt uns die Bibel ganz verbindliche Antwort. In Römer 1 heißt es in Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gesetzlosigkeit der Menschen. Und dann wird uns in Vers 20 gesagt, weil sie, obwohl sie aus der Natur, jetzt zitiere ich nicht wörtlich, Gott als Schöpfer erkennen, sie Gott doch nicht verherrlichen und ihm auch nicht danken. Gott erwartet von uns Anbetung und Dank. Und er hat auf beides Anspruch. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Erhalter. Wir sind in einer Weise von ihm abhängig, die uns normalerweise überhaupt nicht bewusst wird. Im Buche Hiob steht das Wort, wenn er einen Augenblick seinen Odem zurückzöge, würde alles, was Fleisch ist, verscheiden. Wir sind abhängig von Gott bis ins Letzte. Und die meisten Menschen leben in offenem Aufruhr gegen Gott. Die meisten Menschen verachten Gott durch ihren Ungehorsam. Und alles beginnt damit, dass Gottes Existenz bestritten wird. Überlegen wir einmal. Paulus sagt von Gott, Gott aber, der allein Unsterblichkeit hat. Und da kommen die kleinen Menschen her und bestreiten die Existenz Gottes. Da kommen die Menschen her und sprechen von einer Theologie nach dem Tode Gottes. Kann man sich da wundern, dass Gott zürnt? Gott begegnet uns Menschen in einer unübertrefflichen Liebe. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte. Und auch von uns wird bestritten, dass Gott Liebe ist. Gott hat uns seine Gebote gegeben zum Heil und die werden mit Füßen getreten. Sagen wir doch mal irgendeinem jungen Menschen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Der lacht uns doch aus, aber er lacht nicht uns aus. Er lacht den aus, der das Gebot gegeben hat. Und denken wir an das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, darüber wird doch auch nur gelacht. Und darum wird Gott einmal richten. Und denken wir darüber hinaus an unser Verhalten, wie wir Menschen uns benehmen, wie wir einander bekämpfen. Denken wir an die Gräuel der Kriege, an das Flüchtlingselend, an die Ausbeutung ganzer Völker, an die Konzentrationsläger. Dann versteht man, dass Gott zürnt. Und es kommt ein Tag, an dem sich dieser Zorn entlädt. Die Bibel sagt, dass für einen Menschen einmal das Wort wahr wird: Schicke dich an, deinem Gott zu begegnen. Und sie sagt uns auch, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und ich will dazu noch ein Wort aus der Offenbarung lesen. Offenbarung 6, Vers 15, das uns etwas von dem sagt, was kommt. Und die Könige der Erde, die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge, und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? Wir Menschen brauchen Frieden mit Gott. Das ist das Allerwichtigste. Denn einmal kommt das Gericht und jeder, der keine Vergebung hat, wird verdammt. Wie kann ich den Frieden erlangen? Die Antwort: Rechtfertigung aus Glauben. Unser Text: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Dem allen liegt die Tatsache zugrunde, dass wir aus eigener Kraft und Anstrengung unmöglich gerecht werden können. Wir Menschen sagen uns das immer wieder. Es gibt immer wieder Menschen, die behaupten, wenn wir uns anstrengen, schaffen wir es. Tu dein Bestes und du wirst ein anständiger Mensch. Da ist der alte Satz, den Goethe geschrieben hat: Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Die Sache hatte einen Haken: Goethe war selbst kein Erlöster. Es gibt sogar Menschen, die gehen so weit, die wollen die Bibel benutzen als ein Buch, um uns zu veranlassen, unser Bestes herauszuholen. Nein, das sagt die Bibel nicht. Der Herr Jesus sagt: Kommet her zu mir. Und er sagt: Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Und er fordert uns auf: Übergib dich mir, liefer dich an mich aus. Wir Menschen allein schaffen es nie. Und unser Wort fügt hinzu: Durch unseren Herrn Jesus Christus. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Unser Herr hat am Kreuz unsere Schuld gesühnt. Johannes der Täufer hat in der Menschheit vorgestellt mit den Worten: Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Den brauchen wir, einen, der die Sünde wegnimmt. Wir Menschen können keine Sünde wegnehmen. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir können es nicht wieder in Ordnung bringen. Aber unser Herr hat die Sünde der Welt weggenommen. Jede Sünde muss gesühnt werden, sonst ist Gott nicht gerecht. Und der Herr Jesus hat unsere Schuld gesühnt durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. In 1. Petrus 10 heißt es: Ihr wisst, dass ihr nicht mit Silber oder Gold erlöst worden seid von dem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi Jesu, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Unser Herr starb für uns, und es geht darum, dass wir das im Glauben für uns in Anspruch nehmen. Und jetzt heißt es weiter in unserem Text: Durch welchen, das heißt durch den Herrn, wir mittels des Glaubens auch Zugang erlangt haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen. Das ist ja etwas ganz Wunderbares. Wir haben Zugang zur Gnade. Und den Zugang haben wir nicht durch unsere Werke. Nicht, dass Gott sagt: Ach, du bist in Ordnung, und das, was dir noch fehlt, das schenke ich dir dann dazu. Nein, nicht durch Werke. Wir haben die Zugang zur Gnade durch den Glauben. Aber jetzt wollen wir uns einmal daran erinnern, was Gnade ist. Gnade ist die Gunst des Großen, die er dem Kleinen erweist. Ein Geringer kann einem Großen auch einmal helfen, aber er kann ihm keine Gnade erweisen. Und Gott, der Große und Wunderbare, erweist uns Menschen Gnade. Ich erinnere mich immer gern daran oder versuche mich daran zu erinnern, wer Gott ist. Gott wird uns ja im ersten Satz der Bibel vorgestellt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wir sollten uns immer oft daran erinnern. Gott hat zum Beispiel die Sonne geschaffen. Die Sonne ist ein riesiger Stern. Sie hat einen Durchmesser von mehr als 700.000 Kilometern. Die Erde hat einen Durchmesser von nicht einmal 14.000 Kilometern. Die Sonne ist gigantisch groß, Teil der Schöpfung Gottes. Wie groß muss der Gott sein, der im Anfang Himmel und Erde schuf? Oh, meine lieben Freunde, wir machen uns gar keine richtige Vorstellung. Wir versuchen nicht einmal, uns eine Vorstellung zu machen. Und dieser Gott hat seinen Sohn dahingegeben, in Schmach und Schande, in Gericht und Tod, damit wir Menschen frei würden vom Gericht. Die Liebe des Vaters im Himmel und die Liebe Jesu, die ist so groß, dass wir Menschen sie überhaupt nicht richtig einschätzen können. Gott weiß das. Ich will ein Wort aus Epheser 1 lesen, was Gott da von uns sagt, wozu wir da sind. In Epheser 1, Vers 6 heißt es: Wir sind geschaffen, zuvor bestimmt, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Da wird nicht nur von der Gnade gesprochen, da wird von der Herrlichkeit der Gnade Gottes gesprochen. Wenn wir es recht verstehen, dann kommen wir ins Staunen über die Liebe Gottes und über die Liebe Jesu. In Epheser 3, Vers 19 steht, dass Paulus dafür betet, dass die Gläubigen erkennen möchten, dann heißt es: Zu erkennen,
die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Andere übersetzen, und das hilft uns vielleicht besser zu verstehen, zu erkennen, dass die Liebe des Christus die Erkenntnis übersteigt. Solange wir noch meinen, wir könnten die Liebe unseres Herrn verstehen, solange haben wir überhaupt noch nichts verstanden. Aber je näher wir ihr kommen, desto mehr wird uns bewusst, diese Liebe übersteigt all unser Verstehen. Und dann noch ein Wort aus Epheser 2, Vers 7. Auf dass Gott in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweise in Christus Jesus. So reich will Gott uns machen, so reich hat er die gemacht, die ihm vertrauen. Wir haben Zugang zu dieser Gnade durch den Glauben. Und dann hieß der letzte Teil unseres Verses: Wir rühmen uns in Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Es ist immer ein Zeichen der rechten Liebe, dass sie teilhaben lässt an all ihrem Reichtum. Und so lässt Gott uns teilhaben an seiner Herrlichkeit. Was das alles sein wird, das können wir kleinen Menschen hier auf der Erde noch nicht verstehen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Er will uns teilhaben lassen im ganzen Reichtum. Und so sagen uns diese beiden ersten Verse so viel. Sie sagen uns, was wir brauchen: den Frieden mit Gott, wie wir ihn erlangen, Rechtfertigung aus Glauben durch Jesus Christus, und dass wir in der Gnade stehen und uns der Herrlichkeit Gottes rühmen dürfen. Versuchen wir noch einmal, alles zusammenzusehen. Der Grundgedanke ist der Mensch in sich ist sündig, weit weg von Gott. Er steht unter der Macht des Teufels. Er kann sich selber nicht helfen. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Ein ganz ernstes Wort. Und keiner von uns kann sich selber helfen. Wir sind angewiesen auf Hilfe von außen. Der Sohn Gottes starb, um uns zu erlösen. Gott im Himmel musste ein anderes, war uns nicht zu helfen. Immer noch gibt es Menschen, die versuchen, durch ihre Werke gerecht zu werden vor Gott. Es ist einfach unsinnig, das zu glauben. Der Sohn Gottes wäre nicht gestorben, wenn wir durch Werke gerecht werden könnten. Paulus drückt das mit dem Satz aus: Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst oder vergeblich gestorben. Wenn ein Mensch durch Gesetz gerecht werden könnte, könnte er zu Gott gehen und sagen: Das Opfer am Kreuz war sehr großzügig, das gebe ich zu, aber für mich war es nicht nötig. So einen gibt es nicht. Wir können weder durch Werke gerecht werden, noch den geringsten Beitrag zu unserer Rettung leisten. Wir sind einer wie der andere auf das Erbarmen angewiesen, das Gott uns in seinem Sohne bietet. Und die Bibel drückt so schön aus in Hebräer 10: Durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die errettet werden. Und nun muss ich noch einmal auf die Frage kommen: Was ist unser Beitrag? Was ist dein Beitrag zum Heil? Und da muss ich jeden Abend dasselbe sagen: Buße und Glauben. In Markus 1, Vers 15 lesen wir, dass der Herr Jesus auszog, und da heißt es, er rief aus: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße
und glaubet dem Evangelium. Und der Apostel Paulus hat gesagt, ich habe ihnen bezeugt, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Es geht darum, dass du deine Schuld erkennst und bekennst, dass du es ganz offen aussprichst, ja, ich bin ein sündiger Mensch, der nicht vor Gott bestehen kann. Und dann glauben, dass du dein ganzes Vertrauen in den Herrn Jesus setzt und in sein Erlösungswerk. Jetzt mag mancher fragen, ist denn die Rettung wirklich so einfach? Ja, die Rettung ist einfach. Die Nachfolge ist nicht so einfach, aber die Rettung ist so einfach. Die Rettung kann so einfach, weil der Herr Jesus die ganze Last getragen hat. Und die Rettung muss so einfach sein, damit viele errettet werden können. Und nun geht es um dich, was du tun wirst. Es kommt ein Tag, da kannst du nichts mehr tun. Es kommt ein Tag, da ist es zu spät. Viele Menschen sind in Verzweiflung gestorben, in bitterster Not. Und in einem christlichen Lande wie unserem, da wird so etwas einfach zugedeckt. Ich will dazu eine kleine Begebenheit erzählen, an die ich mich immer noch erinnere. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war, vielleicht 10 oder 12 Jahre, das spielt auch keine Rolle. Das Haus meiner Eltern war viele Jahre hindurch das letzte in der Straße. Direkt hinter uns begannen die Felder der Bauern. Etwa 5 Minuten von uns war ein kleiner Flecken, da standen 4 oder 5 Häuser und da wohnten einige Bauern. Einer von ihnen war ein reicher Mann. Eines Tages hieß es, der reiche Bauer sei krank geworden, schwer krank, und kurz darauf erfuhren wir, er war gestorben, er war 64 Jahre alt geworden. Und dann hörten wir noch etwas. Wir hörten, an seinem letzten Tage war er um die Mittagszeit, so wie er war, aus dem Bett herausgekommen, nur mit seinem Nachthemd bekleidet, barfuß, ging er hinunter in die Küche, wo seine Frau mit 2 anderen Frauen war, stand da plötzlich und rief, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, helft mir doch, so helft mir doch. Und dann haben sie ihn in sein Bett zurückgebracht und am späten Nachmittag ist er gestorben. Der Bauer hatte zum Kriegerverein gehört und damals gingen die Beerdigungen noch vom Trauerhause aus. Der Kriegerverein kam mit Kapelle und Fahne. Wir Kinder standen auf der Straße, für uns war das ein Ereignis. Die Männer von der Kapelle hatten ihre Mütze auf dem Kopf, ihr Horn unterm Arm. Wir wussten, wann die Andacht begann und wann sie enden musste, und nun warteten wir darauf. Endlich war es soweit, wir hörten die Kapelle. Als erstes sahen wir die Fahne über der Rundung des Weges und da kam der Trauerzug. Ich wusste nun, was der alte Bauer gesagt hatte, wie er gestorben war. Die Kapelle spielte das Lied »Jesus, meine Zuversicht«. Sie spielte, als ob sie einen Gesang begleitete, eine Strophe nach der anderen. Ein Vers wusste ich genau. »Jesus, er, mein Heiland, lebt. Ich werd auch das Leben schauen. Sein, wo mein Erlöser schwebt. Wovor sollte mir denn grauen?« Und ich muss heute noch an die Worte dieses Bauern denken. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Helft mir doch. So helft mir doch. Er war in nackter Verzweiflung gestorben. Und all das wurde überspielt. Sie spielten ihm eines der schönsten Lieder, während sie einen verzweifelten Menschen zu Grabe trugen. Wie wird das einmal bei deiner Beerdigung sein? In vielen Fällen ist es so furchtbar, dass niemand wagt, die Wahrheit zu sagen, dass niemand wagt, heute beerdigen wir einen gottlosen Menschen, der nach allen Aussagen der Heiligen Schrift in die Hölle fährt. Das wagt keiner. Wahrscheinlich werden sie dir, auch wenn du den Herrn Jesus nicht angenommen hast, ein wunderschönes Lied spielen und vielleicht noch eine feierliche Grabrede halten. Dir wird's nichts mehr helfen. Aber heute steht dir der Weg zum Leben noch offen. Heute kannst du den Herrn Jesus noch annehmen. Heute kannst du über deine Ewigkeit bestimmen. Möge Gott in seinem Erbarmen schenken, dass du die Not, in der du dich befindest, erkennst und dass du die Liebe Gottes verstehst und dass du den Herrn Jesus bewusst im Glauben annimmst als deinen Erretter und Herrn. Von den Stücken darf keins fehlen. Ich sage es noch einmal, dass du ihn bewusst im Glauben annimmst als dein Erretter und Herrn. Möge Gott dir schenken, dass du es heute tust.